Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Wie geht es weiter in Kuba, wenn einmal Fidel Castro nicht mehr an der Macht ist? Darüber sprechen wir heute mit unserem Interviewpartner Dr. Bernhard Wulffen. Er war bis 2005 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Kuba. Die Gesprächsleitung hat Michael Rack.
Herr Dr. Wulffen, Sie haben ja ein Buch geschrieben mit dem Titel Eiszeit in den Tropen. Da beschreiben Sie Ihre Zeit als Botschafter in Kuba und auf dem Titelbild sind Sie zu sehen mit Fidel Castro, mit dem man Kuba identifiziert. Er ist ja auch seit fast 50 Jahren dort an der Macht. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, wie begierig deutsche Politiker waren, auch mit ihm auf jeden Fall einen Termin zu bekommen. Und ich sage mal, das steht nicht in Ihrem Buch, auch ein Foto zu bekommen, weil er so eine interessante, farbige Persönlichkeit ist. Wie haben Sie ihn denn persönlich erlebt?
Ich habe Fidel Castro mehrfach erlebt. Er ist auch mal bei mir zu Hause gewesen. Ich muss sagen, er ist ein Mann, der eine sehr große Ausstrahlung hat, Charisma hat, der auf Menschen zugeht, der Menschen anfasst, der Menschen einbezieht in seine Gedanken. Aber auf der anderen Seite ist er eben auch ein Mann, der kompromisslos ist, der mit seinen Gegnern abrechnet, der sie ins Gefängnis wirft, der kein Einsehen hat und der sehr hart mit allen umgehen kann, die nicht seiner Meinung sind. Also es ist eben ein zwiespältiges Bild, was ich von ihm zeichne. Aber ich muss sagen, er hat gerade in Lateinamerika sehr viele Freunde, sehr viele Anhänger. Wir haben das 2003 erlebt, als er in Buenos Aires war, während der Einsetzung des damals neuen Präsidenten in Argentinien, Kirchner, wo Tausende von jungen Leuten zu ihm kamen. Er sollte also in der juristischen Fakultät eine Ansprache halten. Das ging gar nicht. Man musste rausgehen, einen großen freien Platz haben, um die vielen Menschen, die ihn hören und sehen wollten, dort unterzubringen.
Aber diese vielen Bewunderer von Fidel Castro, die sind in der Regel in Kuba nicht gewesen. Und Sie haben ja geschildert in unserer letzten Sendung das ganze Elend dort und das Fehlen von Menschenrechten. Nun neigt sich die Ära Castro dem Ende zu. Er ist schwer krank, hatte eine große Operation, eine Darmoperation offenbar, und hat dann die Amtsgeschäfte weitgehend an seinen jüngeren Bruder, aber der ist auch schon bald 80, abgegeben, an Raúl Castro. Jetzt fragt sich natürlich jeder, wer ist das? Er ist ja von Anfang an mit dabei gewesen, aber in der Öffentlichkeit ja bisher kaum in Erscheinung getreten.
Raúl Castro ist viel weniger bekannt, er ist 76 Jahre alt. Er stand immer im Schatten seines älteren Bruders Fidel, der ihn auch in die Schule dann nach Havanna mitgeholt hat, auf die Universität geholt hat und ihn dann auch einbezogen hat in den Guerillakampf in der Sierra Maestra. Und da hat Raúl eine wichtige Rolle übernommen. Er war dann Kommandante zusammen mit Che Guevara und anderen und hat dann 1958 die zweite Front, also el Segundo Frente, in der Sierra Cristal, also im Nordosten von Kuba, aufgebaut und hat zum ersten Mal wirklich gezeigt, was er kann. Er hat nämlich neue Verwaltungseinheiten geschaffen, er hat das Nachschubwesen organisiert, er hat auch gute Kontakte zu den Bauern in der Gegend aufgebaut. Also kurzum, er hat gezeigt, dass er organisatorisch begabt ist, dass er da etwas zustande bringt. Und sein großes Verdienst war dann eben später nach dem Triumph der Revolution ab 1959 der Aufbau der Streitkräfte. Er hat also aus einer wild zusammengewürfelten kleinen Rebellenarmee ein großes Heer von über 300.000 Leuten gemacht innerhalb von wenigen Jahren. Und das sind schon sehr große Leistungen, die er da vollbracht hat.
Nun wollen wir aber nicht vergessen, dass Raúl Castro auch von Anfang an andere Akzente gesetzt hat. Er war beteiligt, das kann man in Ihrem Buch nachlesen, an Erschießungen, hat vielleicht auch selber solche Erschießungen von Andersdenkenden vorgenommen. Was muss man da über ihn wissen?
Raúl ist sehr früh der Kommunistischen Partei beigetreten. Er war ja 1953 zu einem Weltjugendkongress in Wien, einem kommunistischen Kongress, hat dort Verbindungen geknüpft zur Sowjetunion, zu anderen kommunistischen Parteien. Und das ist ihm zugute gekommen. Es ging ja dann nach 1959 um den Aufbau der Streitkräfte. Es ging darum, die kubanische Revolution abzusichern. Es kam ja zur Gegnerschaft zu den Vereinigten Staaten. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Schweinebucht 1961, an die Raketenkrise 1962. Und Raúl hat da eine wichtige Rolle gespielt. Er hatte also ganz enge Verbindungen zur Sowjetunion. Das ist die eine Seite. Die andere Seite war, dass er sich immer wieder auch seinem älteren Bruder gegenüber behaupten musste. Er musste zeigen, dass er wirklich ein Kerl ist. Und da hat er aus meiner Sicht manchmal auch über das Ziel hinausgeschossen, hat Leute hinrichten lassen oder selbst hat also selbst zur Waffe gegriffen, um Verräter zu liquidieren. Das hängt auch damit zusammen, dass er immer wieder sich beweisen und anderen beweisen wollte, dass er ganz bei der Sache ist und dass auf ihn hundertprozentiger Verlass ist.
Nun hat ja Fidel Castro nach dieser Operation die Regierungsgewalt übertragen auf seinen Bruder, der ohnehin ja auch der zweite Mann war. Aber er hat auch in dem Art politischen Testament, das er damals gemacht hat, andere ernannt für andere Spitzenpositionen. Welche Absicht steckt da dahinter?
Ja, ich kann da nur Vermutungen äußern. Ich denke schon, dass Fidel die Revolution absichern will, dass er mit alten Parteisoldaten, die also schon in der Sierra Maestra und vorher schon dabei waren, sicherstellen will, dass sein Lebenswerk weitergeht, dass er das nicht einem Einzigen überlassen will, sondern hier einem Kollektiv. Aber es sind auch Namen dabei in dieser Gruppe, es sind ja insgesamt 7 Personen mit Raúl, die ich doch rechnen würde auch zu Reformkräften, die auch in der Lage wären, die Wirtschaft zu verändern, sie auf eine gesündere Basis zu stellen. Ich denke an den Vizepräsidenten Lache, ich denke auch an den Zentralbankchef Soberón, das sind ausgewiesene Wirtschaftsfachleute. Und da würde man sich wünschen und hoffen, dass es hier allmählich zu einer Veränderung kommt, dass wir die Wirtschaft reformieren, vor allen Dingen auch die Landwirtschaft, die ja schon seit vielen Jahren im Argen liegt und dass hier eben auch mehr landwirtschaftliche Produkte zur Versorgung der Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden können.
Also Fidel versucht, sein Lebenswerk zu sichern. Hat es denn überhaupt eine Chance, das kubanische System ohne Fidel Castro?
Das Problem ist, dass wenn man wirtschaftlich keine Reformen vollzieht, dass sich da Unruhepotenzial im Volk aufbauen wird, und das ist auch schon jetzt da, dass sich irgendwann mal möglicherweise entladen wird, wenn Fidel nicht mehr da ist. Ich glaube nicht, solange Fidel noch existiert, sein Schatten immer noch sichtbar ist, dass sich da etwas ändern wird. Aber wenn er eines Tages nicht mehr sein wird, glaube ich, kann es in der Tat, und dann keine Reformen stattgefunden haben, kann es in der Tat zu Unruhen kommen, die sich entladen werden. Und das sind Entwicklungen, die man heute schwer absehen kann. Es wird auch darauf ankommen, wie die Vereinigten Staaten sich Kuba gegenüber verhalten, ob sie vielleicht auch Reformen durch vernünftige Politik in Kuba begünstigen können und nicht ständig wieder das Feindbild liefern, dass es der Führung in Havanna leicht macht, die Leute hinter sich zu bekommen.
Nun ist die Bevölkerung ziemlich arm dran. Darüber haben wir in der letzten Sendung viel gesprochen. Und es fragt sich jetzt natürlich jeder, kann das der Übergang, der notwendig ist in Kuba, die Reformen, die nötig sind, kann das alles friedlich ablaufen? Denn die Geschichte der Revolution in Kuba ist ja auch eine Geschichte der Verbrechen. Millionen Kubaner sind in die Flucht geschlagen worden. Viele versuchen heute noch unter Einsatz ihres Lebens mit irgendetwas, was sie zusammenzimmern, über das Meer nach Florida zu kommen, was ja für viele auch die einzige Hoffnung darstellt. Ist das überhaupt möglich? Da sind doch so viele Rechnungen offen in den 50 Jahren.
Ja, es ist einerseits sind Rechnungen offen, aber auf der anderen Seite sind eben auch sehr viele Menschen, die von dieser Revolution profitiert haben, die in angesehenen Stellungen sind, denen es relativ gut geht. Wir können das nicht mit uns vergleichen, aber es geht ihnen relativ gut und viele sagen eben, wir ziehen ein Leben in Armut, das aber gesichert ist, das irgendwie klare Perspektiven liefert, vor einem Leben, bei dem wir nicht wissen, wo es hingeht. Und gerade die militanten Töne des Exils in Miami führen dazu, dass immer wieder solche Überlegungen auf der Insel angestellt werden und viele Leute eben sagen, also wir sind misstrauisch, wir wollen nicht haben, dass das Rad der Geschichte zurückgedreht wird. Es ist ein sehr schwieriger Drahtseilakt. Wie gesagt, ich möchte es nochmal sagen, es wird sehr darauf ankommen, wie aus den USA und wie die USA selbst sich Kuba gegenüber verhalten, wie sie sich aufstellen, ob sie durch eine geschickte Politik den Wandel begünstigen, der kommen muss, der sicherlich kommen muss, oder ob sie eben, wie gesagt, durch starres Verharren auf der Vergangenheit die konservativen Kräfte auf der Insel begünstigen.
Eine große Kraft, die einzige große Nichtregierungskraft auf der Insel ist die katholische Kirche. Was kann sie tun, was kann man von ihr erwarten, um einen friedlichen Übergang vielleicht doch zu erreichen?
Ja, also das ist eine sehr wichtige und auch zukunftsweisende Frage. Zunächst einmal sehe ich die Kirche heute als eine Art Zufluchtsstätte, zu der Menschen, die in der Not sind, zu der Menschen, die Beratung brauchen, gerne Zuflucht nehmen. Ich habe das immer wieder festgestellt, dass die heiligen Messen auf der Insel sehr gut besucht sind, ob sie jetzt nach Pinar del Río fahren oder nach Holguín oder nach Santiago. Die Kirchen sind voll, die Menschen suchen den Schutz, die Gegenwart der Kirche. Es gibt auch eine ganze Reihe von Taufen, auch Erwachsenentaufen, Eheschließungen in den Kirchen. Also es ist eine sehr positive Entwicklung. Die Kirche sieht sich selbst nicht als Opposition. Kardinal Ortega legt großen Wert darauf, sagt das immer wieder, wir sind keine politische Partei, aber wir verstehen uns als eine Möglichkeit, als ein Mittel, um Menschen Fürsorge angedeihen zu lassen. Und das geschieht auch weitgehend. Ich habe das immer wieder erlebt, dass die Caritas sehr hilfreich tätig war, sich um alte und kranke Menschen gekümmert hat, um Menschen, die auch vom Staat keine Hilfe bekommen haben. Oder zum Beispiel der Erzbischof von Camagüey, der Altenheime gegründet hat, der eine Musterfarm aufgebaut hat, um eben gerade für seine Alten auch Einkünfte zu erzielen und die Altenheime.
Kann die Kirche das alles tun mit Mitteln, die sie auf der Insel selber bekommt von den Gläubigen? Oder braucht sie da die Hilfe aus dem Ausland?
Ich denke schon, dass die Kirche die Hilfe aus dem Ausland nötig hat. Sie bedankt sich, das war das Erste, was der Kardinal mir sagte bei meinem Antrittsbesuch, dass er sich herzlich bedankt für die Hilfe der deutschen Katholiken, die neben den Italienern Kuba in einer ganz schweren Zeit, den kubanischen Katholiken in einer schweren Zeit beigestanden hat. Und das ist sehr wichtig. Aber ich möchte jetzt doch noch mal auf Ihre ursprüngliche Frage zurückkommen. Was können wir tun, damit ein friedlicher Übergang auf Kuba ermöglicht wird? Und ich glaube, wir können da etwas tun, auch als Deutsche, als Europäer. Es wird nämlich darauf ankommen, dass ein Dialog aufgebaut wird, und zwar zum einen zwischen der Insel und dem Exil, aber auch zwischen den USA und Kuba soll es ja auch einen Dialog geben, der vor 40 Jahren etwa abgerissen ist. Und ich glaube, wir können dazu beitragen, diesen Dialog wieder aufzubauen, Kräfte zu stärken, die eine friedliche Verständigung ermöglichen wollen. Und da kann unsere Kirche kann einen Beitrag leisten.
Wie ist das denn mit dem Exil? Wir haben 11 Millionen Kubaner auf Kuba. etwa 2 Millionen leben außerhalb, die meisten in Florida, in Miami. Das hat ja auch die Weltöffentlichkeit zu Gesicht bekommen, vor allem bei dieser Geschichte mit dem kleinen Elian, diesem Jungen, dessen Mutter ertrunken ist auf der Flucht nach Florida und um den es dann ein Tauziehen gab. Ist dieses Exil eher eine Bedrohung für die zukünftige Entwicklung in Kuba, wie es manchmal dargestellt wird, oder ist es nicht eine Hoffnung, vielleicht die einzige Hoffnung, die die Kubaner haben, damit sie schnell aus dem Elend herauskommen?
Wie so oft ist es ein bisschen gefährlich, vom Exil als solchem zu sprechen. In dem Exil, vor allen Dingen in Miami, das haben Sie ja eben erwähnt, gibt es ganz verschiedene Strömungen. Und das merkt man auch zum Beispiel, wenn es also um die Person von Oswaldo Payá geht, den Oppositionsführer aus dem christlich-katholischen Lager. Als der den Sacharow-Preis bekommen hat, gab es da also Beifall in Miami, es gab aber auch sehr skeptische und kritische Stimmen. Und so ist es eben dort. Es gibt Leute, die sind bereit, in den Dialog auch mit der Insel einzutreten. Es gibt andere, die lehnen das ab und zum Teil sehr vehement. Also ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir diejenigen stärken, die bereit sind, den Dialog zu suchen. Und die werden auch dann sicherlich Gesprächspartner finden. Ich glaube, Jimmy Carter, der frühere US-Präsident, hat das ganz richtig gesehen, als er 2002 in der Aula Magna der Universität in Havanna, übrigens in spanischer Sprache, den Vorschlag gemacht hat, dass man doch eine Kommission gründen sollte zwischen der Insel und dem Exil, um über alle Fragen, die da offen sind, zu sprechen. Zum Beispiel auch Vermögensfragen. Dass es hier also eine Versöhnungskommission gibt. Ich glaube, das Wort Versöhnung ist auch wichtig, dass wir das mal nennen. Wie wir sie ja auch in anderen Ländern haben. Ich denke an Südafrika, ich denke auch an Vorgänge in Mittel- und Osteuropa nach 1989. Also, dass wir hier einen Mechanismus schaffen, der den Ausgleich begünstigt. Das wird wichtig sein.
Sie sprachen Oswaldo Payá an, einen Oppositionellen von der Insel. Und da wollen wir doch ein bisschen darauf eingehen, denn der hat ja in ihrer Amtszeit eine ganz tolle Aktion gestartet, die Fidel Castro ziemlich in Verlegenheit gebracht hat.
Ja, das war das Proyecto Varela. Varela war ein Geistlicher, der in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sozusagen als erster die Idee des Kubanertums, also wir sind Kubaner und wir sind eine Nation, geboren hat und der diesem Projekt den Namen gegeben hat. Was wollte Oswaldo Payá damit? Er wollte zu einem Plebiszit kommen und wollte den Kubanern die Frage stellen, wollt ihr mehr Demokratie, wollt ihr Menschenrechte, wollt ihr Meinungsfreiheit? Das waren die Fragen, die hier gestellt werden sollten und das waren auch Fragen, die viele andere sich gestellt haben und er hat hier wirklich offene Türen bei vielen Kubanern eingestoßen, aber auch, wie Sie sagen, große Verlegenheit ausgelöst bei den Regierenden, zumal er seine Petition dem Parlament in einem Moment eingereicht hat, wo man das nicht zurückweisen konnte, nämlich die Anwesenheit des Ex-Präsidenten Jimmy Carter. Und damit war das nun also im Parlament und Jimmy Carter hat auch in seiner Rede das Projekt erwähnt. Daraufhin fragten viele Menschen, was ist denn das eigentlich? Haben wir noch nie gehört. Da wurde der Außenminister gefragt, da wurden also eine ganze Reihe von Politikern gefragt, was heißt das? Sie mussten dann Farbe bekennen und das hat das erst recht populär gemacht und dann eben auch dazu geführt, dass noch weitere Menschen Unterschriften geliefert haben. Und die Gegenreaktion war dann ein Referendum, das Fidel gemacht hat, um sozusagen den Sozialismus auf Kuba zu verankern und der Versuch, Oswaldo Payá und der Opposition den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und das ist eben die große Problematik in Kuba, dass es dann kaum mehr Menschen gibt, die sich gegen so etwas wenden, sondern die eben aus Angst vor ihrer eigenen Zukunft dann sozusagen die Segel streichen.
Das ist ja auch nicht so leicht, in Kuba selbst eine Opposition aufzubauen. Es ist doch ein relativ kleines Land, vor allem mit überschaubaren und leicht zu kontrollierenden Grenzen. Und die Kommunistische Partei ist ja auch überall vertreten. Es gibt ja auch diese Blockwarte, wie früher im Dritten Reich. Das Land wird engmaschig überwacht. Wie kann denn unter diesen Bedingungen, wie konnte da eine Opposition überhaupt entstehen?
Ja, es sind eine ganze Reihe von meist kleinen Gruppen, die sich gebildet haben. Die ist eigentlich schon kurz nach der Revolution sind die entstanden, die es also schon eine ganze Reihe von Jahren gibt. Viele davon sind dann ins Ausland gegangen, weil der Druck einfach zu stark wurde. Aber einige haben sich gehalten. Ich möchte auch mal ruhig Elizardo Sanchez erwähnen, Marta Beatriz Roque, die sich hier verdient gemacht haben, die auch immer wieder im Gefängnis gewesen sind, jahrelang, und büßen mussten für die Meinungsfreiheit, die sie für sich in Anspruch genommen haben. Also sie haben unter großen Opfern, persönlichen Opfern, Opfern auch für ihre Familien, eben diese Rolle auf sich genommen. Und ich glaube, sie sind unserer Unterstützung würdig. Und ich muss also wirklich hier mal auch die Argumente, die immer wieder vorgebracht werden, dass das Söldner sind, in fremden Diensten zurückweisen. Das ist also großer Unsinn. Es sind wirklich authentische Oppositionsgruppen, die eben ein anderes Kuba wollen und die eben sofort ja, vom Tableau gewischt werden, weil die Regierung fürchtet, dass das eben Kreise ziehen könnte und vielleicht auch dazu führen könnte, dass die Revolution letztlich verschwindet.
Nun wollen wir Ihnen keine Geheimnisse entlocken, die Sie uns sowieso nicht hier preisgeben könnten, aber gab es überhaupt gewisse Kontakte und gibt es sie zwischen den westlichen Botschaften, gerade auch der deutschen Botschaft, und dieser Opposition im Lande selbst?
Ja, diese Kontakte hat es gegeben. Ich habe das sehr diskret gemacht. Ich wollte auch die Oppositionspolitiker nicht in weitere zusätzliche Gefahr machen. Wir haben uns immer wieder getroffen. Aber gerade der Umgang mit der Opposition war ja im Grunde der Stein des Anstoßes. Als wir, unsere Außenminister, europäischen Außenminister, beschlossen hatten, die Opposition zu unseren Nationalfeiertagen einzuladen, das hat Fidel Castro als Kriegserklärung empfunden. Und dann eben die Drohung ausgesprochen, dass er uns Botschafter, wenn wir das tun, die Einladung aussprechen, dann überflüssig macht und praktisch einfriert, was er dann auch eben getan hat. Das war ja dann ab 2003. Also das ist eine Frage, die immer noch heute offen ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir zur Opposition stehen, dass wir sie unterstützen. Aber auf der anderen Seite, das möchte ich auch deutlich machen, ist es wichtig, dass wir auch den Dialog zu den kubanischen Stellen, zur Regierung suchen. Ich habe gerade gehört, dass jetzt am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen es zu einem hochrangigen Treffen kommen soll zwischen der kubanischen Regierung und Vertretern der Europäischen Union. Ich begrüße das, ich finde das gut. Wir müssen mit Kuba sprechen, wir dürfen es nicht ausgrenzen und wir sollten auch nicht in den Fehler verfallen anderer Staaten, es isolieren zu wollen. Das führt zu nichts. Wir müssen sehen, dass wir irgendwie zu einem Modus vivendi kommen, auch im Interesse der Menschen, die eben nicht der offiziellen Meinung sind. Dadurch können wir sie aus meiner Sicht am besten schützen.
Viele Menschen aus den deutschsprachigen Ländern überlegen sich, nach Kuba zu reisen, an die schönen Strände. Varadero ist ja sehr bekannt. Wir wollen jetzt einmal nicht über den Prostitutionstourismus, der da auch eine wesentliche Rolle spielt, sprechen. Fidel Castro berühmt sich ja, dass Kuba die gebildetsten Prostituierten der Welt hat, was auch stimmt, weil da selbst Lehrerinnen, Ärztinnen sich gezwungen fühlen, aus der Not heraus dergleichen zu tun. Aber nehmen wir mal den ganz normalen Tourismus. Hilft man damit mehr dem System, dass es sich noch länger halten kann zum Schaden der Menschen? Oder hilft man da den Menschen und trägt vielleicht etwas bei zu einem friedlichen und schnelleren Übergang in ein freieres System, auch mit mehr Wohlstand?
Die Insel Kuba ist attraktiv. Ich habe sie kennengelernt. Ich bin sehr viel gereist, auch deswegen, weil ich der Auffassung bin, dass wir als Botschaft nicht in der Hauptstadt verharren sollten, sondern uns auch umsehen sollten, auch die anderen Städte, auch die anderen Teile der Insel kennenlernen. Das war sehr wichtig, auch mit den Menschen dort in Kontakt zu treten. Das gilt ja auch für unsere Touristen, die durchaus durch ihre Reise dorthin einen Beitrag leisten können zur Öffnung. Ich möchte nur sagen, es ist, glaube ich, gut ist, wenn man nicht dann irgendwo an einem Strand, den man ja auch anderswo haben kann, verharrt, sondern dass man auch reist, über die Insel reist, dass man versucht, mit Menschen in Kontakt zu treten, auch ihre Nöte zu hören, auch ein bisschen etwas mitzukriegen von ihrem Leben. Das ist wichtig und dass man auch dadurch die Unterstützung für sie ausspricht. Also ich würde sagen, wir sollten Kuba in unser Kalkül einbeziehen, wir sollten dorthin fahren, uns umsehen und eben dann auch uns eine Meinung, ein Urteil bilden.
Also es bleibt spannend auf Kuba, Herr Dr. Wulffen, und wir werden das Gespräch dann zur passenden Zeit fortsetzen. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute wieder bei uns waren.
Ich habe mich gefreut, Herr Raack, und schönen Dank.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit Dr. Bernhard Wulffen, der bis 2005 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Kuba war. Kirche in Not hat einige zum Teil preisgekrönte Dokumentarfilme über Kuba produziert. Sie finden diese auf den Internetseiten des deutschen Zweiges von Kirche in Not, und zwar unter www.kirche-in-not.de. Dort können Sie auch bestellen, oder aber Sie tun dies telefonisch unter 089 für München 760 7055. Das Thema Kuba bleibt auch weiterhin aktuell. In Kürze jährt sich ja zum 10. Mal der Besuch Papst Johannes Pauls II. Auf der Insel. Kardinal Bertone aus Rom wird aus diesem Anlass im Auftrag Papst Benedikts dorthin reisen, um die katholischen Kubaner zu unterstützen. Und auch eine Delegation von Kirche in Not wird Anfang 2008 Kuba besuchen. Wir werden Sie also bald mit frischen Eindrücken hier bei Weltkirche aktuell versorgen können. Allen Hörern von Radio Horeb, Radio Maria Österreich, Radio Maria Südtirol und Radio Gloria sage ich ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Treue im abgelaufenen Jahr. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch im kommenden Jahr wieder regelmäßig einschalten. Und den Beginn im nächsten Jahr macht am kommenden Sonntag ein Gespräch mit dem EU-Parlamentarier Bernd Posselt. Dann geht es um das christliche Erbe und den christlichen Auftrag Europas. Ich wünsche Ihnen einen guten Übergang ins neue Jahr und heute noch einen gesegneten Sonntag. Aus dem Studio von Kirche in Not in München verabschiedet sich Ihr Volker Niggewöhner.